Herzlich willkommen zu Ask Ingolf, der Saatkorn-Podcast-Serie zum Thema künstliche Intelligenz mit Ingolf Tietz und Gero Hesse.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Ask Ingolf. Endlich mal wieder eine neue Folge. Wir haben x-mal schon versucht aufzunehmen. Wir hatten schon durchaus Lust, nur keine Zeit. Ingolf und ich waren mit anderen Dingen beschäftigt, auch oft miteinander in Projekten. Aber heute klappt es endlich und wir haben ein spannendes Thema. AI und Employer Branding, dazu gleich mehr. Erstmal herzlich willkommen, Ingolf.
Hallo Gero, freut mich, dass es heute geklappt hat und wir mal endlich, ich glaube, letzte Folge war Anfang Dezember oder irgend sowas, oder?
Ist auf jeden Fall schon mindestens ein Jahr her, ja. Zumindest was die Jahresziffern angeht. Naja, anyway, heute Employer Branding und AI. Das ist ein Thema, mit dem sich innerhalb von Emirates insbesondere Milch und Zucker ganz intensiv beschäftigt, dort die Agency. Und ich habe auch schon bereits eine Folge aufgenommen mit dem Leitungsteam dort, Ricarda Rauch und Safa Jeselgötz. Die Folge werde ich mal in den Shownotes verlinken für diejenigen, die eher sozusagen die Marktsicht, die fachliche Sicht von Employer Branding hören wollen. Wir gucken heute eigentlich eher darauf, was waren so die technologischen Herausforderungen bei dem Ganzen? Was war die Challenge dort? Ich werde aber einmal ganz kurz einen Einblick geben, damit ihr grob zumindest wisst, um was es geht. Die Agentur von Milch und Zucker hatte sich im letzten Jahr bereits hingesetzt und überlegt, inwieweit AI grundlegend, wenn man die Prozesse nochmal komplett neu denkt, sich die ganze Roadmap und die Potenziale anschaut, die Art und Weise verändern könnte, wie dort vorgegangen wird. Die haben sich dafür alle Themenfelder angeschaut, administrative Prozesse, das Portfolio innerhalb von der Milch und Zucker Agency und haben dann überlegt oder sind zur Erkenntnis gekommen, dass AI schon massiv helfen kann, schneller zu werden und auch deutlich Zeit einzusparen. Wenn man dann inhaltlich draufschaut, gibt es da drei große Themenblöcke, Branding und Strategy, Creation und Communication und Media und Campaigns. Und in dem Branding- und Strategy-Bereich, da wurde das zunächst größte Potenzial gewesen, wobei ich auch sagen muss, dass die beiden anderen Bereiche auch ein großes AI-Optimierungspotenzial aufweisen. Also heute reden wir darüber, wie bei Branding und Strategy, insbesondere bei der Entwicklung einer Employer Value Proposition, AI eigentlich genutzt werden kann. Und vom Prozess her, für diejenigen, die das nicht kennen, ist es so, dass da natürlich eine gigantisch große Menge an Daten erstmal gesammelt wird bei so einem Projekt. Es werden Daten erhoben per Fokusgruppen, in Workshops, in Management-Interviews qualitativer Art. Oft auch handgeschriebene Notizen oder Flipcharts, die dabei entstehen. Da muss man diese Daten sichten und analysieren, Insights daraus entwickeln. Dann gibt es ein von Milch und Zucker selbst entwickeltes Motivationsmodell, wo anhand von Themenfeldern rund um die Karriere, rund um Sinn und Purpose und rund um die Menschen in einer Organisation entsprechend dann die Employer Value Proposition entwickelt wird. Das ist erstmal so ganz High Level die Beschreibung dessen, was da passiert ist. Und die Ergebnisse, die nehme ich einfach mal vorweg, die sind schon ziemlich dramatisch, was Zeiteinsparung angeht. Bei der Datenerhebung sind es 15% gegenüber dem Prozess zuvor. Bei der Datenanalyse sage und schreibe 85% Zeiteinsparung, im Motivationsmodell 35% und bei der EVP zum Schluss immerhin auch noch 25%. Das ist schon gravierend und ja, das ist sozusagen die Grundlage. Jetzt Ingolf, was war eigentlich die Challenge? Wie bist du an das Projekt gekommen und wie war dein erster Eindruck davon? Wie habt ihr euch dem genähert?
Also die Näherung war tatsächlich, dass wir uns auch den Prozess da mal angesehen haben, ich mit meinem Team zusammen, das zu verstehen, wo es herkommt, welche Arbeitsprozesse eigentlich da sind, welche man auch auf keinen Fall durch KI ersetzen möchte, also die Workshops am Anfang, die Datenaufnahme, und die Gespräche mit den Führungskräften, aber auch mit den Mitarbeitern, um halt dann am Ende die EVP zu entwickeln oder die Brand, die wollte man schon auch in Menschenhand lassen. Das finde ich auch gut, weil da kriegt man dann doch nochmal einen anderen Eindruck an der Stelle. Was wir dann halt aber mit Hilfe von KI und auch anderer Software dann machen wollten, war, wenn diese Daten, also Rohdaten im Prinzip reinkommen, die auch so zu digitalisieren, dass da halt keiner mehr sitzt und die Sachen abtippt. Weil das war so der erste, sag ich mal, der erste Arbeitsschritt dann, wenn man von diesen Workshops wieder ins Büro kam, dann wurden die Daten erfasst. Und das sind teilweise, ich nenne es mal, gestaltete Fragebögen, also die wirklich auch ganz hübsch aussehen und die auch Spaß machen, ein bisschen auszufüllen. Das hat aber so ein bisschen den Nachteil dann, dass die Maschinenlesbarkeit darunter leidet. Und das war tatsächlich auch einer der Punkte, wo wir jetzt zum Schluss noch relativ lange mitgekämpft haben, da auf eine Genauigkeit zu kommen, wenn man die dann digitalisiert, also sprich, man scannt die dann ein und versucht, die Daten daraus auszulesen und extrahieren. Das ist nicht einfach nur so ein klassischer OCR-Prozess, wie man vielleicht von der Rechnung kennt, sondern das ist halt wirklich sehr viel individuell und da ist da vielleicht mit einem dicken Filzstift drauf geschrieben und ähnliches, da muss man entsprechend alles finden. Genau, das ist so der erste Aufschlag. Der Teil nach hinten raus, da können wir später mal reden, der ist dann eher klassisch im Dialog mit einem Chatbot, wenn ich die Daten dann alle habe. Und insofern hat das auch einen Augenblick gedauert, bis wir das umgesetzt hatten und da so die sogenannte Employer Branding Suite rausgekommen ist.
Die gibt es ja jetzt in der ersten Version, wo genau die Prozessschritte drin sind, die ich eben skizziert hatte. Datenerhebung, Analyse, Motivationsmodell, Erstellung und die EVP-Genese dann am Ende. Ja. Was war für euch dann der Weg, diese Challenges, von denen du eben sprachst, zu lösen? Wahrscheinlich unglaublich viel Testerei im Team, stelle ich mir vor.
Genau, also war im Prinzip, haben wir dann im ganzen Unternehmen uns diese Fragebögen mal einmal ausfüllen lassen von irgendwelchen Sachen mit gib mir doch mal Omas Kuchenrezept, die dann da als Motivation plötzlich auf dem Fragebogen standen. Bis hin zu wirklich sehr vielen unterschiedlichen Modellen. Also wir haben da gerade dieses Thema der OCR-Erkennung oder der Erkennung und Analyse der Daten aus den Rohdaten haben wir sehr, sehr viel probieren müssen, bis wir da ein Modell gefunden haben, was funktioniert, mit dem wir da arbeiten konnten. Es fallen manchmal so in Anführungsstrichen lustige Sachen raus, dass die Orientierung eines Schriftstückes eine sehr, sehr große Rolle spielt für die Erkennung. Also wenn etwas irgendwie auf dem Kopf steht, ist tatsächlich für ein Modell auch wesentlich schwerer zu erkennen, was eigentlich auf der Seite ist. Und ist aber auch nicht in der Lage, es sich selber umzudrehen. Also als Mensch wird man oh, das ist falsch rum, drehe ich mir um, kriege ich was raus. Ist bei einem LLM dann anscheinend nicht der Fall. Wir haben aber da, glaube ich, zum Schluss ganz gute Lösungen gefunden. Und der zweite Schritt ist ja dann eigentlich nach der Datenaufnahme ist tatsächlich die Zuordnung zu Attributen. Also wenn ich von 500 Mitarbeitern irgendwelche Aussagen habe, muss ich die ja bestimmten Attributen zuordnen, damit ich daraus dann eine Verdichtung der Daten machen kann. Die Attribute kommen natürlich auch wieder aus dem Modell der Agentur, aber die Zuordnung dahin, was früher ein sehr langwieriger manueller Prozess war, der geht halt jetzt wirklich, daher kommen auch diese 85%, der geht jetzt in Anführungsstrichen rasend schnell.
Ist das dann eigentlich genauer, was jetzt dabei rauskommt, als zuvor?
Die Fehlerquote ist ziemlich genau gleich groß sogar. Mhm. Also wir konnten ja in Stichproben in alten Projekten schauen, wie viel Fehler sozusagen durch Menschen entstanden sind. Die Genauigkeit ist quasi exakt gleich. Also da ist keine. Ich vermute mal sogar, dass wenn die Modelle jetzt noch ein bisschen größer und besser werden, dass man sich da in eine Richtung bewegt, wenn ich mir vorstelle, dass ich sonst irgendwie 20.000 Datensätze irgendwo hinzuordnen muss, zu irgendwelchen Attributen von den 500 Mitarbeitern, dann kann man sich vorstellen, dass da als Mensch auch Sachen daneben gehen.
Ist ja auch so, dass
der ist bei nicht dieser... groß, der Fehler, aber er ist halt da in beiden Fällen.
Ja. Ja, ist ja auch so, dass bei dieser Datenanalyse per KI auch ein entsprechendes Dashboard erstellt wird. Das heißt also, in der Vorgehensweise, in der Art und Weise, wie die Daten generiert wird, behaupte ich mal, entsteht eine höhere Standardisierung, weil das vorher möglicherweise auch unterschiedliche Menschen unterschiedlich gemacht haben. Und ich habe halt das Dashboard, wo alle draufschauen können, auch der Kunde natürlich in dem Fall, und sehr klar sehen kann, was dabei herauskommt. Denkt natürlich dann im Zweifel vielleicht auch mal Dinge auf, die ein Kunde im ersten Moment vielleicht gar nicht so wissen will. Also, ne, wie wir sind denn wirklich um unsere Werte bestellt?
Genau. Ja, genau. Und also ich kann halt einen sehr guten Drilldown machen, halt in die Abteilungen rein oder ähnliches, und kann da wirklich sehen, wie wird es da gesehen, wie wird da der Recruiting-Prozess gesehen, wie sieht es da mit Retention aus oder mit Kultur oder ähnlichem. Das kann man dann alles schön runterziehen, alles anonymisiert halt. Und die Abteilungen sind dann halt auch groß genug. Also das, wo man Drilldown macht, ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie plötzlich auf Mitarbeiterebene komme oder sowas. Das ist dann halt einfach durch die Software an sich verhindert.
Bei dieser Datenanalyse erfolgt dann die Klassifizierung durch KI, genau wie die Modellanalyse und eben auch das Dashboard, wie gerade besprochen. Die Präsentation selbst wird natürlich persönlich gehalten. Es fällt ja ohnehin auf, dass in jedem Schritt dieser Human in the Loop weiterhin vorhanden ist. Ne? Eben bei dem Thema Datenerhebung war es halt die persönliche Durchführung, das hattest du ja auch gesagt, wo der Rest dann Auslesen der Dokumente, Auslesen von Schrift, aber auch von Fotos, alles per KI erfolgt. Wenn wir einen Schritt weitergehen auf das Motivationsmodell, da haben wir auch zwei Dinge, wo der Mensch dann drin steckt. Das ist einmal die Vorstellung des Erstkonzepts und dann die Finalisierung. Aber das, was zwischendurch und vorher passiert, ist jeweils komplett KI-basiert. Vielleicht kannst du dazu
auch allerdings sagen. Wirklich, wirklich in einem Dialog. Also das ist gelöst im Moment über einen Chat, der aber Zugriff dann hat auf diese verdichteten Daten, die man vorher in der Analyse sich zusammengebaut hat, und natürlich der weiß, wie funktioniert das und wie funktioniert das Modell der Agentur im Hintergrund. Und im Zwiegespräch sozusagen Mensch-Maschine kann ich dann im Endeffekt dann die EVP entwickeln. Also das funktioniert dann halt wirklich im Dialog, und da ist der Mensch aber auch bei allem irgendwie involviert. Es ist nicht so, dass man dann auf den Knopf drückt und dann ist hinten die EVP plötzlich da, sondern da wird KI einfach zum Werkzeug, zum Sparringspartner.
Muss ich mir das so vorstellen, dass da jemand aus der Agentur sitzt und promptet in dem Moment? Oder?
Im Prinzip ja.
Ja. Ja. Und dann entsprechend das Motivationsmodell.
Aber es ist eben halt mit einem sehr, sehr spezialisierten Chatbot, der halt nur, der speziell auf bestimmte Aufgaben getuned ist und halt, wie gesagt, Zugriff hat auf diese verdichteten Daten. Dass man sagen kann, okay, wie sieht es denn jetzt aus in dem und dem Bereich? Was sind da meine Schwerpunkte? Ich brauche mal ein Zitat noch zusätzlich, und dann kann der Chatbot halt darauf zugreifen und die entsprechend rausziehen.
Im Teil, der dann danach kommt, da überwiegt dann bei Weitem sozusagen dieser Human Loop. Also die EVP selbst wird dann persönlich erstellt und auch vorgestellt, wird dann iterativ, genau wie gerade auch skizziert, in dem vorherigen Schritt weiterentwickelt mit KI, aber gesteuert durch einen Menschen, und wird dann persönlich natürlich im Workshop vorgestellt und dann auch finalisiert. Das ist so die Idee. Warst du eigentlich überrascht darüber, dass jetzt solche immensen Zeiteinsparungen entstehen konnten?
Also ich wusste ja so in etwa, wie der Prozess aussieht bei den Kollegen. Man muss sich dann halt immer wieder vor Augen führen, wenn man in so einem großen Projekt drinsteckt, was da für Datenmengen entstehen und dass die Datenmengen tatsächlich früher auch der limitierende Faktor waren, weil man eigentlich bei einem Unternehmen da in unserer Größe gar nicht so viele Leute hatte, dass man jetzt plötzlich statt 500 5000 Leute befragen könnte, was man auf Konzernebene aber eigentlich relativ schnell könnte. Das ginge jetzt. Und die Zeiteinsparung wäre immer noch so hoch oder wäre eigentlich sogar noch höher im Verhältnis. Ich war aber schon überrascht, welche Datenmengen da anfallen. Also wie viel da in den Fragebögen drinsteht und was man da alles rausziehen kann dann. Und wie viel Handarbeit da vorher drinsteckte, die aber, sage ich mal, kein Craftsmanship waren, sondern wirklich Daten abtippen. Und das muss ja nicht unbedingt sein.
Absolut. Insgesamt, ne, die Prozentwerte hatte ich eben schon benannt, aber so ein EVP-Prozess, je nach Größe und Komplexität des Unternehmens, kann sich zwischen 3 bis 6 Monate bewegen. Was wir hier eigentlich dann sagen können, wir haben eine Zeiteinsparung, die nahe 50% geht im Gesamtprozess. Das ist ja schon irre. Vor allen Dingen, weil bei vielen Kunden oft, und das weiß ich noch aus meiner Zeit, als ich das gemacht habe, dass sie zurückgeschreckt sind manchmal und gesagt haben, boah, so lange dauert das, bis wir endlich mal zur kreativen Umsetzung kommen.
Wir brauchen erst aber jetzt kommen, Leute, ne? Wir müssen jetzt was machen.
Ja, ja, ganz genau. Also das ist dann halt schon eine dramatische Verschnellerung.
Der Vorteil ist halt wirklich, man kann eine Datenbasis schaffen, auf der man dann schnell was machen kann. Selbst wenn man so eine Befragung dann ein bisschen kleiner hält, aber ich habe zumindest ein bisschen mehr Grundlage, als wenn ich jetzt einfach, ich sage das immer so despektierlich, nur bunte Bilder mache.
Habt ihr schon eigentlich darüber gesprochen, wie nächste Schritte theoretisch aussehen könnten? Ich meine, das ist jetzt eine Frage, wir sind gerade erst an dem Punkt, dass das live ist, diese Employer Branding Suite Version 1. So wie ich dich kenne und auch die KollegInnen, da habt ihr wahrscheinlich schon ein bisschen gebrainstormt, wie es weitergehen könnte. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen.
Also die Idee ist natürlich, das nicht nur als internes Werkzeug zu nutzen, sondern auch öffentlich, oder was heißt öffentlich, also für den Kunden zugänglich zu machen, dass der im Prinzip sein eigenes Dashboard dann da hat, den Drilldown machen kann, die Aussagen sehen kann, es vielleicht auch, dann auch über die Zeit machen kann. Das ist so ein bisschen die, sag ich mal, der nächste Step oder die nächste Vision. Es werden noch ein paar mehr Daten dazukommen, im Prinzip die Hintergründe von den Unternehmen, dass man die leichter noch zusätzlich mit aufnehmen kann. Das ist etwas, was im Moment noch manuell eingegeben wird. Das sind so die Ideen, die da jetzt gerade kursieren. Wir würden jetzt aber gerne erstmal mal eine kurze Evaluierungsphase machen mit dem, was wir haben, um zu sehen, ob das in die richtige Richtung läuft. Und dann können wir uns dann die nächsten Schritte machen.
Kannst du noch mal was dazu sagen, mit welchen AI-Tools, Versionen ihr eigentlich jetzt gearbeitet habt? Da ist ja auch so viel Veränderung drin, dass die Antwort, die du heute gibst, vielleicht gar nicht die Antwort ist, die du morgen oder übermorgen geben würdest. Wie ist das?
Wahrscheinlich hätte ich sogar heute mit einem anderen Tool, also wie gesagt, so von dem Modell her, die war eine der größeren Herausforderungen tatsächlich diese Erkennung der handgeschriebenen Zettel, die so in so einem Workshop entstehen. Und als wir angefangen haben, haben wir das mit allen möglichen OpenAI-Modellen ausprobiert. Das hat nicht so gut funktioniert. Da hat sich tatsächlich als bestes Modell bis zu dem Zeitpunkt rausgestellt, dass es Gemini 3, ich glaube 3.0 ist es oder 3.2, ich weiß es gar nicht mehr genau, mit dem hat es am besten funktioniert. Das war allerdings auch Dezember letzten Jahres schon. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich das jetzt heute nochmal neu machen würde, würde ich Anthropic's Opus 4.6 nehmen, weil ich glaube, das ist somit das habe ich so das Gefühl, das Stärkste, was im Moment gerade da ist. Aber wie gesagt, so vom Erfolg hat das Gemini-Modell da gut funktioniert. OpenAI war schlechter. Also alle GPT-Modelle waren tatsächlich wesentlich schlechter in der Ausbeute und im Fehler, den die produziert haben.
An der Stelle
was interessant war.
Wie bitte?
was interessant war, weil das wirklich, wirklich, also es waren immer nur Nuancen, aber es gab bestimmte, auf diesen Formularen sind so verschiedene Dinge, die man ankreuzen kann, und manchmal stehen die Überschriften da so halb daneben, und dann ist es auch wirklich hart zu erkennen, wenn man sich vorstellt, ich wäre jetzt eine Maschine und müsste wissen, dass die Überschrift, die so halb schräg wegsteht, eigentlich zu der Zeile davor gehört oder sowas. Aber Gemini war da echt gut drin.
An der Stelle muss ich mal dir eine Frage stellen, die ich eigentlich schon ganz oft stellen wollte. Ich stelle sie dir jetzt einfach mal hier im Podcast. Wie behältst du eigentlich den Überblick bei dieser Vielzahl von Modellen? Ich kenne ja sozusagen, bei Milch und Zucker gibt es ja die Mach-Dos-Anwendung, wo alle möglichen Modelle drin sind, mit denen man dann auch entsprechend experimentieren kann. Aber wie behält man den Überblick, welches Modell eigentlich für was? Ist das reines Testen? Und wenn das die Antwort ist, wer hat die Zeit dazu?
Also da gibt es schon auch natürlich alle möglichen Websites, die da Auswertungen machen zu bestimmten Sachen. Die einen sind im Coden besser, die anderen in der Texterkennung. Für OCR gibt es, also da gibt es genügend Webseiten, wo man so Benchmarks sehen kann. Aber ob man dann Platz 1, 2 oder 3 nehmen will, das muss man tatsächlich meistens echt ausprobieren. Also da gehört schon ein gewisses Experimentieren dazu. Und so persönlich kenne ich es halt vom Coden. Da wechsle ich tatsächlich alle 2 bis 3 Wochen, wechsle ich meistens das Modell, weil irgendwas, ich das Gefühl habe, manchmal ist es auch wirklich Gefühl, funktioniert jetzt besser oder schneller oder fehlerfreier oder produziert mir Sachen von Problemen, die vor einem halben Jahr noch gar nicht möglich waren zu lösen. Da muss man einfach ein bisschen, ja, da muss man ein bisschen dranbleiben, aber es gibt schon Sachen, wo man so ein Grundlevel an Informationen sich erstmal ziehen kann.
Spannend, was gerade passiert. Wir werden das ja weiter verfolgen. Irgendwann, vielleicht in diesem Jahr, machen wir mal Teil 2 dazu.
Das war die erste Folge Ask Ingolf. Lasst uns doch wissen, wie ihr diese Folge fandet. Könnt ihr gerne bewerten, beispielsweise bei Spotify. Aber viel wichtiger noch, sagt mir doch einfach mal Bescheid, welche Themen wir als nächstes im Kontext AI hier besprechen sollen. Meldet mir dazu einfach an saatkorn@googlemail.com oder über LinkedIn einfach mein Profil, Gero Hesse. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis dann, ciao.